Die Jünger Jesu waren Zeugen dieser letzten großen Auseinandersetzung von Jesus mit den jüdischen Leitern. Zuletzt hatte Jesus die Jünger und die Volksmengen vor diesen Leitern gewarnt. Und er hat 8 Wehe gegen sie ausgerufen. Und das war eine Zurechtweisung und Warnung, aber gleichzeitig auch Zeichen von Betrübtheit und Trauer. Jesus gesagt hat, oh wehe, oh wehe. Das gebrochene Herz Gottes, der nicht verdammen will, sondern der Menschen zur Umkehr bringen will. Und im Vers 37 im Kapitel 23 hat Jesus über Jerusalem geklagt und gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist das zärtliche Bild. Wie oft wollte ich euch sammeln? Ich habe alles getan, was ich konnte. Bin gekommen, euch zu erlösen, werd sterben am Kreuz für eure Schuld. Hab alles getan, was nötig war, um euch zu erlösen. Und ihr habt mich abgelehnt. Ihr habt nicht gewollt. Gebrochene Herz Jesu hier. Ihr Retter, ihr Messias ist zu ihnen gekommen und sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn gekreuzigt. Und lasst uns hier keinen Fehler machen. Es waren nicht die Juden, die Jesus wirklich ans Kreuz gebracht haben, es war unsere Schuld. Deswegen ist Jesus gekommen, um für unsere Schuld zu sterben und unsere Sünden zu tragen am Kreuz. Manchmal haben Menschen diese Verse genommen und sie als Vorwand für Antisemitismus verwendet. Es ist am weitesten von dem entfernt, was diese Verse meinen. Es war meine Schuld, es war deine Schuld, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und sonst nichts. Lass uns es nur klarstellen. Aber Jesus kommt auch zu uns, wie zu diesen Israeliten. Und er will uns sammeln unter seine Flügel, unter seine schützenden, rettenden Flügel, bei diesem Bild zu bleiben. Und er bietet uns Erlösung, er bietet uns Vergebung an. Und die Bibel sagt, so viele das annehmen, die werden gerettet werden. Aber die es ablehnen, die werden gerichtet werden. Gott ist gerecht, Gott muss Sünde richten. Er will nicht, aber wenn es wir nicht anders zulassen, wenn wir verloren gehen wollen, müssen wir um das Kreuz Jesu herumgehen. Er hat alles getan, damit wir gerettet werden können. Aber wenn wir das ablehnen, was Jesus für uns getan hat, dann bleibt nichts über, was unsere Schuld wegnimmt. Dann müssen wir unsere Schuld selbst tragen und Gott muss es richten. Und diese jüdischen Leiter, diese Generation der Juden hatte Jesus abgelehnt. Als Pilatus gesagt hat, ich bin schuldlos am Blut dieses Unschuldigen, dieses Gerechten, seht ihr zu? Da hat das ganze Volk geantwortet und gesprochen, sein Blut komme über uns. Und über unsere Kinder. Jesus hatte hier einige beunruhigende Sachen gesagt. Kapitel 23. Er hat gesagt, eure Väter, eure Vorfahren haben die Propheten ermordet. Dann hat er aber gesagt, ihr macht das Maß voll. Weil ihr werdet den ermorden, über den die Propheten prophezeit haben. Den Messias, Jesus. Vers 34 im Kapitel 23, er sagt, deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, seine Jünger. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zacharias des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen oder über diese Generation. Gott sagt, ich werde diese Generation dafür verantwortlich machen, für all dieses unschuldige, vergossene Blut. Ich werde sie richten für ihre Ablehnung und Ermordung des Messias. Im Vers 38 hatte Jesus gesagt, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Euer Haus, der Tempel oder vielleicht ist damit auch ganz Jerusalem gemeint. Und jetzt im Kontext von dem, Kapitel 24, Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg. Das ist alles an diesem Tag in dem Tempel passiert. Und Jetzt trat er hinaus, ging von dem Tempel hinweg. Und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. In Markus in der Parallelstelle lesen wir, als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, siehe, was für Steine und was für ein Gebäude. Ja, Herr, unsere Leiter sind korrupt, du hast sie zurechtgewiesen, aber Mann, sieh dir das Gebäude an. Ist das nicht herrlich? Und der Tempel in Jerusalem war ein wunderbares Bauwerk. Die Steine, diese Quader, waren teilweise über 12 Meter lang und 6 Meter breit und 6 Meter hoch. Riesig. Wände waren mit Gold verkleidet und mit Marmor. Hatte bronzene Tore, war wunderbar verziert. Tempel war ein Kunstwerk. Tempel war auch eine Festung. Aber war ein Kunstwerk. Ursprünglich haben sie den Tempel wieder aufgebaut unter Serubabel und Esra, nach der Zerstörung durch die Babylonier. Aber dann später hat der Herodes, der Große, zumindest hat es begonnen, hat den Tempel noch erweitert und ausgebaut. Herodes der Große hat dieses Bauprojekt 19 vor Christus begonnen und es wurde erst 80 Jahre später fertig, nämlich 63 nach Christus. Es war ein Meisterwerk. Lange daran gebaut. Tolles Bauwerk. Da sagt dieser junge Herr: Schau, guck mal, diese Steine und dieses Bauwerk. Unser Heiligtum. Wie schockierend muss die Antwort von Jesus gewesen sein. Vers 2. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Wow. Das ist wörtlich erfüllt worden. 66 nach Christus bis 73 nach Christus war die Zeit der jüdischen Kriege. Juden haben sich aufgelehnt gegen die römischen Besatzer, haben rebelliert. Die Römer sind gegen Israel, gegen Judäa gezogen. Und die römischen Legionen unter Titus, dem späteren Kaiser, haben Jerusalem belagert und 70 nach Christus zerstört. Das war dieses Gericht, was Jesus vorher angekündigt hat, dafür, dass diese Generation ihn abgelehnt hat. Gott hat die Römer benutzt, um sein Volk zu richten. Genauso wie es schon 650 Jahre oder 700 Jahre vorher mit den Babyloniern und den Assyrern getan hat. Jüdische Geschichtsschreiber, der Flavius Josephus, berichtet darüber, hat ein Buch geschrieben, Der jüdische Krieg. Ich habe die letzten Tage ein bisschen drin gelesen, es ist faszinierend. Wer sich irgendwo für jüdische Geschichte interessiert, das ist ein Buch, was sich zu lesen lohnt. Dieser Flavius Josephus war selbst ein Offizier, war ein Priester und ein Offizier in diesem, ein General, könnte man fast sagen, in diesem Aufstand der Juden gegen die Römer. Wurde aber später gefangen genommen und hat dem späteren Kaiser Vespasian prophezeit, dass er Kaiser werden würde, und als das eingetroffen ist, hat er den wieder freigelassen, den Josephus, und war dann ein Geschichtsschreiber für die Römer. Aber diese letzte Festung, die die Juden gehalten haben, als die Römer Jerusalem erobert haben, das war der Tempel. Und der General Titus, der Sohn von Vespasian, der wollte den Tempel verschonen. Aber entgegen seinem Befehl haben die Soldaten trotzdem den Tempel in Brand gesetzt. Und was passiert ist, ist, durch diese große Hitze sind diese ganzen Goldverkleidungen und Verzierungen sind geschmolzen. Und dieses Gold ist hineingeronnen in diese Ritzen zwischen den Felsblöcken, aus denen der Tempel gebaut war. Und nachdem das Ganze wieder ausgekühlt war, haben die Römer wörtlich Stein für Stein abgetragen, um dieses Gold zu bekommen. Wir haben das so gründlich getan, dass wir heute gar nicht mehr sicher sind, wo genau auf dem Tempelberg der Tempel gestanden ist. Streiten sich drüber die Leute. Einzige, was wir heute noch haben, ist die Klagemauer. Klagemauer war ein Teil des Fundaments. ist das Einzige, was noch übrig ist. Wörtlich eingetroffen, was Jesus hier gesagt hat, dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Die Jünger waren sicher beunruhigt und verwirrt über diese Ankündigung, die Jesus ihnen hier gemacht hat. In Vers 3 lesen wir, als er aber auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? In der Parallelstelle im Markus-Evangelium wird uns gesagt, welche Jünger das waren. Es war der Petrus und der Jakobus und der Johannes und der Andreas. Diese vier Jünger sind zu Jesus gekommen, für sich allein, und haben ihm zwei Fragen gestellt. Erste Frage war, wann wird das geschehen? Zweite Frage ist, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Kontext, Jesus hat die Zerstörung des Tempels prophezeit. Und diese Jünger fragen ihn für sich alleine, fragen, wann? Erste Frage. Und zweite Frage ist, gibt es ein Zeichen, woran wir erkennen können, dass es geschehen wird, bevor es geschieht? Wenn wir die Parallelstellen anschauen, wird es noch klarer. In Lukas 21, Vers 7, da steht, sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen wird? Sieh, der Lukas und Markus, die beiden Evangelisten, schreiben an die Heiden. Und die bringen diese Fragen einfach an den Punkt. Jesus sagt, du wirst den Tempel zerstören. Wann wird es sein? Und was ist das Zeichen, wann es geschehen soll? Matthäus schreibt an die Juden. Und Matthäus gibt uns hier die volle Frage, die die Jünger hatten wieder. Für diese jüdischen Jünger, da hängt noch viel mehr dran. Es ist nicht nur einfach die Zerstörung eines Heiligtums, wie es das für die Heiden war, sondern die Zerstörung des Tempels war gleichsam das Zusammenbrechen der ganzen alttestamentlichen jüdischen Religion. Im Alten Testament war Vergebung und Gemeinschaft mit Gott nur durch Opfer möglich. Und diese Opfer durften nur in dem Tempel dargebracht werden. Nimm den Tempel weg, dann fehlt das wesentlichste Element. Und in ihrem Denken durfte nur der Messias, wenn er kommt, den alten Bund aufheben. Und deswegen haben die Jünger hier die Zerstörung des Tempels gesehen, zusammen, oder es geht damit einher mit dem Kommen des Messias in seiner Herrlichkeit und mit der Vollendung des Zeitalters. Das ist das Zeitalter des alten Bundes, bevor der Messias sein Friedensreich aufrichten wird und etwas Neues schafft, vor dem messianischen Zeitalter. Das wird vollendet werden. Wir können sagen, das Ende der Welt, so wie die Jünger es gekannt haben. Juden haben die Zeit in zwei große Zeitperioden eingeteilt. Es war erstens das Zeitalter des Gesetzes und zweitens das Zeitalter des Messias. Also wir müssen das verstehen, für diese jüdischen Jünger ist das alles ein Event. Für sie ist auch alles in der Zukunft. Tempel wird zerstört, Jesus kommt, das Zeitalter wird vollendet. Für sie ist das alles eine Sache in ihrem Denken. Für uns macht es ein bisschen schwieriger, es zu verstehen, dass die Jünger das hier nicht nur einfach so fragen, wie es in Lukas und Markus steht, wann wird das passieren und was ist das Zeichen, dass es passiert, sondern dass sie hier nicht nur nach der Zerstörung des Tempels fragen, sondern auch nach der Ankunft Jesu und nach der Vollendung des Zeitalters. Macht es schwieriger für uns, das zu interpretieren, das Kapitel, die Antwort, die Jesus hier gibt. Geht es wirklich nur um einen Event, wie die Jünger das geglaubt haben? Wir wissen, die Jünger sind nicht immer richtig gelegen in ihrem Verständnis. Manche sagen ja. Sie sagen, die Antwort Jesu ist nur eine Prophetie über die Zerstörung des Tempels. Seine Ankunft, von der hier die Rede ist, ist ein Kommen im Gericht gegen diese Generation der Juden, die ihn abgelehnt haben. Und die Vollendung des Zeitalters ist die Vollendung des jüdischen Zeitalters, des alten Bundes. Leute, die das glauben, sagen, dieses ganze Kapitel ist eine historische Prophetie über die Zerstörung Jerusalems. Das ist schon passiert für uns heute. sagen in Matthäus 24 und auch Matthäus 25, für die ganz Extremen, sagen, es geht nur um das eine. Nicht um irgendein zukünftiges, um irgendeine zukünftige Wiederkunft von Jesus. Es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die sagen, nein. Andere Extrem, die sagen, es geht hier vor allem um die Wiederkunft von Jesus Christus. Die Ankunft, von der hier die Rede ist, ist die Wiederkunft Jesu. Und das Vollendung, die Vollendung des Zeitalters ist das Ende unserer Zeit. Sie würden sagen, alles, das ganze Kapitel ist auch für uns noch zukünftig. Und in Matthäus 24 geht es nur darum, um Ereignisse, um diese Wiederkunft Jesu herum. Gibt es eine dritte Gruppe? Und die sagen beides. Jesus spricht hier sowohl über die Zerstörung des Tempels, als auch über die Wiederkunft Jesu. Und das so eng hintereinander. Aber wir sehen es oft im Alten Testament, dass zwei Prophetien, zwei Ereignisse in einer Prophetie zusammengefasst werden und dass es so fast wie ein Event erscheint. Ein klassisches Beispiel ist, wo Jesus in der Synagoge von Nazareth ist. Und es wird ihm die Rolle von Jesaja gegeben. Und er liest vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann heißt es, er fing an vor ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und Jesus zitiert hier aus Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Sache ist, wenn Jesaja nachlesen, dann fällt uns auf, dass der Satz dort noch weitergeht, nach dem Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn, nämlich um den Tag der Rache für unseren Gott. Aber das hat Jesus nicht vorgelesen in der Synagoge. Es war offensichtlich ein Teil dieses selben Satzes, der später erfüllt werden wird. Und dasselbe könnten wir hier haben. Was im Denken der Jünger ein Ereignis ist, sind in Wirklichkeit zwei. Jesus spricht über beides, über die Zerstörung Jerusalems und über seine Wiederkunft. Und wenn wir Matthäus 24 und 25 lesen, dann können wir durchaus den Eindruck gewinnen, dass Jesus zuerst über die Zerstörung des Tempels spricht und dann so gegen Ende, dass es eigentlich um seine Wiederkunft geht, wo Jesus mit Gleichnissen spricht, dass wir bereit sein sollen für sein Kommen. Die Frage, die jetzt bleibt, ist natürlich, wo genau hört das eine auf und fängt das andere an? Und es gibt Ausleger, die fast jeden Vers dazwischen nehmen. Auch da ist Uneinigkeit. Manche haben vorgeschlagen, Vers 15 fängt der nächste Abschnitt an, vorher spricht er über Zerstörung Jerusalems, nachher über Wiederkommen Jesu. Manche haben gesagt, Vers 22, andere Vers 29, andere Vers 36. Also auch hier keine Einigkeit. Gibt vielleicht noch eine vierte Gruppe. Und die sagen sowohl als auch. Diese Ereignisse um die Zerstörung Jerusalems ist ein Bild für die Ereignisse um die Wiederkunft Jesu Christi. Also wenn zum Beispiel hier in Vers 15 von dem Gräuel der Verwüstung die Rede ist, durch den Daniel, der Prophet, geredet hat, dann gab es scheinbar schon eine Erfüllung in dieser Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Gab es einen syrischen König, den Antiochus Epiphanes, der hat Jerusalem erobert und hat den Tempel entweiht. Und es scheint, dass vor allem diese Stelle in Daniel 11 von diesem Ereignis spricht. Es könnte sein, dass die Entweihung des Tempels bei der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus durch die Römer bzw. durch jüdische Freiheitskämpfer auch eine Erfüllung von diesem Gräuel der Verwüstung ist. Und dass beides aber nur Bilder sind auf die letztendliche Erfüllung, die vor dem Kommen Jesu Christi sein wird. Also diese Gruppe von Auslegern sagt, dieselbe Prophetie ist im gewissen Sinn sowohl über die Zerstörung Jerusalems als auch über seine Wiederkunft. Habe ich jetzt alle verwirrt? Aber ihr seht schon, Matthäus 24 ist eine der umstrittensten und wahrscheinlich am schwersten auszulegenden Stellen oder Kapitel im Neuen Testament. Und ich habe in den letzten Tagen verschiedene Kommentare, verschiedene Sichtweisen von Bibelgläubigen, evangelikalen Autoren studiert. Nicht Liberalen, sondern gute, bibeltreue Evangelikale. Aber haben ganz unterschiedliche Auslegungen dieses Kapitels. Und die meisten von diesen Auslegern haben auch ganz gute Argumente für ihre Sichtweise. Jede Sichtweise hat auch ihre Probleme. Ich glaube, was uns so sagen sollte, ist, dass wir demütig bleiben sollen. Dass wir nicht dogmatisch sein sollen mit unserer Sicht. Wir müssen barmherzig sein mit Menschen, die andere Sichtweisen haben als wir selbst. Was wir sehen müssen, ist, dass die Auslegung von Matthäus 24 kein Test für wahres Christsein ist oder für jemanden, der evangelikal ist oder jemanden, der bibeltreu ist. Es berührt keine Grundwahrheiten unseres Glaubens, was Jesus, seine Person betrifft oder Erlösung, wie wir Menschen gerettet werden. Alle von diesen Auslegern glauben, ich würde sagen, alle Christen glauben, dass Gott 70 nach Christus Gericht gebracht hat über diese Juden, die ihn abgelehnt haben. Alle glauben auch, dass Jesus wiederkommen wird. Und alle glauben, dass wir dafür bereit sein sollten. Es gibt unterschiedliche Ansichten, wie das genau passieren wird. Und ob Jesus im Matthäus 24 darüber spricht oder nicht. Und wenn er darüber spricht, in welchen Versen er darüber spricht. Aber wir sollen demütig und barmherzig bleiben. Ich finde es traurig, wenn Christen sich wegen solchen Details gegenseitig zerfleischen und sich vielleicht sogar noch den rechten Glauben absprechen. Ich persönlich möchte nicht dogmatisch sein, wenn es zu diesen Dingen kommt. Und ehrlich gesagt, ich habe selbst noch nicht genug studiert, um wirklich so hundertprozentig sagen zu können, okay, das ist genau der Punkt, wo ich stehe. Und genau bei dem Vers ist die Teilung und was immer. Ich muss noch weiter studieren. Deswegen wollen wir heute, statt dass wir ganz detailliert jeden Vers für Vers durchgehen und genau auslegen, ein bisschen einen Überblick machen über diesen Text und über die verschiedenen Sichtweisen. Und wir wollen uns dann auf die persönliche Anwendung dieser Verse für uns konzentrieren. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Dinge selbst weiter studiert. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge nachplappern, die wir in irgendwelchen Büchern gelesen haben oder irgendwelche Männer Gottes, die wir achten, uns lehren. Es geht darum, dass wir selber die Schriften erforschen, den Herrn suchen, dass er uns offenbart, dass wir überzeugt sind von dem Standpunkt, den wir haben. Also wir wollen, um einen Überblick zu bekommen, das Ganze mal durchlesen. Behaltet im Auge den Kontext, Jesus spricht zu den vier Jüngern, die ihn diese Frage gestellt haben. Also lesen wir die Antwort Jesu. Beginnen wir im Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Vers 29. Aber gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So soll doch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Und wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Soweit mal, um einen Überblick über das Ganze zu bekommen. Lass uns mal kurz durchgehen. Was ist das Erste, was Jesus sagt? Das Erste, was seinen Jüngern sagt, ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Sagt, viele werden kommen und sagen, ich bin der Messias. Und nach der Erwartung war der Messias der, der die Römer rauswerfen wird. Also gerade in dieser Zeit vor und während dem jüdischen Krieg gegen die Römer war das eine wichtige Warnung an seine Jünger. Dann gibt Jesus den Jüngern eine Liste von Dingen, die kein Zeichen sind. Kein Zeichen, je nach Sicht, entweder für das Kommen im Gericht gegen Jerusalem oder für die Wiederkunft Jesu. Aber es sind kein Zeichen. Was sind diese Dinge? Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Über diese Dinge sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführe. Erschreckt nicht. Dies alles ist nicht das Ende. Sehe ich diese Schlüsselverse an. Alle diese Nichtzeichen, die gab es vor der Zerstörung Jerusalems alle. Wir brauchen nur Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 11 wird diese Hungersnot prophezeit vom Propheten Agabus. Apostelgeschichte 16 sehen wir ein Erdbeben, das die Jünger befreit hat. All diese Dinge werden auch uns begleiten, bis Jesus wiederkommt. Jesus sagt, es ist der Anfang der Wehen über das jüdische Volk oder von mir aus über die Ungläubigen. Das sind die natürlichen Leiden, die alle Menschen treffen können. Also lasst euch nicht beunruhigen Lasst euch nicht verführen, wenn ihr von diesen Dingen hört. Diese Dinge sind nicht das Ende, sind kein Zeichen. Viele Bibellehrer nehmen gerade diese Dinge, wo Jesus sagt, es sind kein Zeichen, um die Menschen in Aufregung zu versetzen. Jesus sagt, lasst euch nicht beunruhigen, lasst euch nicht verführen, wenn ihr von diesen Dingen hört. Dann sagt Jesus den Jüngern, was mit ihnen passieren wird. Verse 9 bis 13. Er sagt, sie werden euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das heißt, wer feststeht in Jesus bis zum Ende seines Lebens, der wird gerettet werden. Vers 14, und das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. All diese Dinge sind eigentlich schon in der Apostelgeschichte erfüllt worden. All diese Dinge können wir dort sehen. Verfolgung. Paulus berichtet auch von denen in seinen Briefen, die vom Glauben abgefallen sind. Warnung vor falschen Propheten und falschen Lehrern ist ein großes Thema in den Briefen des Neuen Testaments. Das Predigen des Evangeliums vom ganzen Erdkreis. Erdkreis meint nicht unbedingt die ganze Erde, sondern die ganze bewohnte Erde. Im Konkreten zur Zeit der Jünger wurde damit das Römische Reich auch bezeichnet. Paulus konnte schreiben in Kolosser 1,23, dass ihr euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Und die Juden in Thessalonich konnten Paulus und seinen Freunden vorhalten, dass die, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, auch hierher gekommen sind. Also all diese Dinge können wir sehen, schon in der Apostelgeschichte. Jesus hat den Jüngern prophezeit, dass sie verfolgt werden, dass schwere Zeiten kommen werden. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Und der Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen und ein Zeugnis zu sein. Und wenn nötig, sogar mit ihrem Leben Zeugnis abzulegen, dass Jesus es wert ist, sogar für ihn zu sterben. Zeugnis dafür abzulegen, dass er den höchsten Wert von allem hat, was existiert. Sagt, seid bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Und das ist auch noch Gottes Auftrag für uns heute, dass wir seine gute Nachricht weitergeben und dass wir Zeugnis für ihn ablegen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Gilt auch für uns. Ja, wir haben Drangsal in dieser Welt, aber Jesus ist mit uns. 2. Timotheus, Kapitel 3. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Verheißung, die wir nicht gern beanspruchen. Also, wir leben als Christen in einer Welt, die uns nicht unbedingt freundlich gesinnt ist. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir werden verfolgt werden und Trübsal erleiden, Leid, Krankheit, vielleicht, das gehört zu unserem Leben dazu. Und uns geht es hier noch recht gut in Deutschland. Wahrscheinlich gerade zu der Zeit jetzt, wo wir hier zusammensitzen, sterben andere Christen für Jesus, für ihren Glauben. Über uns machen sich die Leute vielleicht ein bisschen lustig. Oder lassen uns stehen irgendwo. In der Welt habt ihr Trübsal, sagt Jesus. Und wir sehen oft Schwierigkeiten oder Leid, schwere Umstände als was Negatives, als einen Schaden, als verschwendete Zeit. Aber biblisch gesehen ist genau das Gegenteil der Fall. Es sind offene Türen. Wenn wir durch schwere Zeiten gehen, das gibt uns eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die wir sonst nie für ihn erreichen könnten. Ich meine, wenn es einem gut geht, da kann jeder gut drauf sein. Ob er Christ ist oder nicht. Aber was, wenn ich durch eine finanzielle Krise gehe und ich kann trotzdem ruhen in Jesus, weil er verheißen hat, mich zu versorgen? Oder wenn ich einen geliebten Menschen verliere, was jeder von uns dann und wann, ich meine, das ist 100%, wenn wir nicht selbst vorher die Ersten sind. Wir können ruhen in Jesus. Weil wir wissen zumindest, wenn sie Jesus kennen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Wir müssen nicht verzweifeln. Jesus hat uns verheißen, dass er alle Dinge zum Guten verwenden wird in unserem Leben, alle Umstände. Und das ist ein Zeugnis, wenn wir durch so schwierige Zeiten gehen und trotzdem ruhen in Jesus, trotzdem vertrauen, trotzdem festhalten, trotzdem seinen Frieden haben können und diese Freude an ihm, obwohl es in unseren Umständen nichts gibt, woran wir uns freuen könnten. Das ist das Zeugnis. Wenn die Menschen sehen, dass Jesus uns durch diese Stürme durchträgt, dann werden die Menschen fragen und sagen, hey, was ist anders bei dir? Mann, was hast du? Was gibt dir Halt? Weil die Menschen gehen durch dieselben Dinge durch. Leid, Krankheiten, Verluste, schwere Zeiten, das gehört einfach zum Leben dazu. Unterschied ist, wir haben Jesus. Und da haben wir dann offene Tür, über unsere Beziehung zu Jesus zu erzählen. Den Unterschied, den er in unserem Leben macht. Also die Zeiten werden schwer, sagt Jesus. Aber lasst euch nicht beunruhigen, sondern konzentriert euch darauf, ein Zeugnis zu sein, Evangelium weiterzugeben. Und seid bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Und seht ihr, das ist die Ausrichtung, die wir haben sollen, gerade im Hinblick darauf, dass Gericht kommt. Jesus hat den Jüngern gesagt, ich werde richten. Jüdische Nation in dem Fall. Aber sagt den Jüngern, ihr seht zu, dass ihr Menschen für mich erreicht. Selbe gilt für uns. Ganz egal, wie wir diese Verse interpretieren. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und viele Christen verschwenden viel Zeit, darüber zu streiten, über Details bezüglich der Wiederkunft von Jesus. Streiten miteinander und vernachlässigen dabei diesen Auftrag, Menschen für ihn zu erreichen. Glaubst du, dass es Gericht geben wird? Wenn ja, dann sag die gute Nachricht weiter, dass es einen Ausweg aus dem Gericht gibt, dass es Gnade gibt. Weil Jesus unsere Schuld getragen hat, müssen wir nicht mehr gerichtet werden dafür, wenn wir es nur annehmen. Sag die gute Nachricht weiter und sei ein Zeugnis und sei bereit, einen Preis zu bezahlen. Das ist, wozu Jesus seine Jünger hier aufruft. Im Wissen von dem nahenden Gericht. Vers 15 gibt Jesus dann ein Zeichen. Ja, was sind die Zeichen? Vers 15, wenn ihr nun das Gräuel der Verwüstung seht. Also diese anderen Dinge waren keine Zeichen, wo wir gesagt haben, Erdbeben und Seuchen und falsche Propheten. Aber hier sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Also offensichtlich zu der Zeit werden diese jüdischen Sabbatgebote, diese Dinge eine Rolle spielen. Dass nicht im Winter geschehe, wo die Flüsse überschwemmen, wo es schwieriger ist zu fliehen, wo es Reisebeschränkungen gibt am Sabbat durch diese Sabbatgebote, weil du nur so und so viele Schritte gehen darfst und die Stadttore geschlossen werden und so weiter. Sieh noch, dass die Flucht sehr eilig sein wird. Geht nicht zurück, um euer Zeug mitzunehmen, und rennt einfach. Und das Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte. Heilige Stätte ist entweder Tempel oder Jerusalem. Das ist das Zeichen. Das Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel gesprochen hat. Viermal erwähnt Daniel diesen Begriff. Einmal wird er auf diesen Antiochus Epiphanes bezogen, diesen König, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben. Wieder einige Ausleger glauben, dass hier dieser Bruch ist, dass Jesus vorher über Zerstörung Jerusalems spricht, aber hier spricht er über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Dieses Gräuel der Verwüstung hat mit dem Antichristen zu tun. Das Heiligtum entweihen wird, heilige Städte. Andere sehen es als historische Erfüllung. Also damals zu dieser Zeit, Zerstörung Jerusalems. Manche sagen, dieses Gräuel der Verwüstung war durch die Juden. Bevor die Römer überhaupt nach Jerusalem gekommen sind, haben sich die Juden gegenseitig in einem Bürgerkrieg niedergemetzelt. Und da gab es einen riesen Metzelei im Tempel. War voll mit Blut und voll von Toten. Wenn man Josephus liest, ist es erschreckend. Manche sagen, es war, als die Römer gekommen sind, das war eine Erleichterung, das war eine Gnade. War besser in deren Hände zu fallen, als in diese Metzeleien, wo die Juden sich hier gegenseitig umgebracht haben. Es gab zwei Parteien, die einen, die keinen Krieg wollten, und dann gab es diese Zeloten, diese Freiheitskämpfer. Und die haben sich gegenseitig bekriegt. Die Freiheitskämpfer haben sich im Tempel verschanzt. Und können mal nachlesen. Also manche glauben, dass die Juden selber dieses Gräuel der Verwüstung hier begangen haben. Andere sagen, es waren die Römer, die in die Stadt gekommen sind und in den Tempel und dort ihre Standarten, wo der goldene Adler drauf war, aufgestellt haben und diesen Götzen dort geopfert haben in dem Tempel. Aber wenn man einfach die Parallelstellen vergleicht, ich denke, es gibt auch eine ganz einfache Antwort. Parallelstelle in Lukas 21, Vers 20. Na, Lukas gibt uns dieselbe Antwort Jesu. Wir sehen dieselben Dinge hier. Aber ohne diese jüdischen Floskeln im Großen und Ganzen. Und Lukas sagt uns, wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahegekommen ist. Also er gibt uns dieses Zeichen und dann sagt er weiter, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und so weiter. Also wenn wir einfach diese Parallelstelle nehmen, dann können wir sagen, dieses Gräuel der Verwüstung war Herrscharen, die Jerusalem umzingeln. Und das ist was durch die Römer passiert ist, was aber auch schon vorher passiert ist. Durch die Idumäer oder die Edomiter. Die wurden von den Zeloten, von einer der Bürgerkriegsparteien, zu Hilfe gerufen. Gegen die anderen. Noch bevor die Römer überhaupt gekommen sind. Aber was auch immer dieses Zeichen war, Tradition sagt uns, dass die Christen es verstanden haben. Und dass die Christen geflohen sind. Über den Jordan, in die Stadt Pella. Sind geflohen, bevor Jerusalem zerstört wurde. Vers 22 heißt es, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Josephus beschreibt diese furchtbaren Zustände in Jerusalem. Da war Hunger und Bürgerkrieg, die haben sich gegenseitig geplündert und gemordet und gefoltert, um herauszufinden, wo die Menschen ihr Essen verstecken. So kamen die durch den Krieg mit den Römern Getöteten. Josephus berichtet, dass in Jerusalem alleine während der Belagerung 1,1 Millionen Menschen umgekommen sind. Und 97.000 weitere sind gefangen weggeführt worden von den Römern und zerstreut worden und als Sklaven verkauft und in den Theatern den Tieren vorgeworfen. Manche Ausleger glauben, dass der Vers 22 sich wieder auf das Vorhergehende bezieht, nämlich auf die Verfolgung seiner Jünger. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt Jesus wieder eine Warnung vor falschen Propheten. Er sagt, wenn jemand zu euch sagt, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Sieh, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Gemächern, so glaubt es nicht. Also wieder falsche Propheten werden Zeichen und Wunder tun. Zeichen und Wunder sind nicht unbedingt ein Zeichen für uns, dass diese Propheten oder Lehrer vom Herrn sind. Unser Maßstab ist das Wort Gottes, nicht irgendwelche spektakulären Zeichen und Wunder. Jesus sagt uns auch, wir sollen vorsichtig sein vor Privatoffenbarungen. Und sie sagen, siehe, er ist dort in der Wüste, da draußen. Oder er ist bei mir in meinem Gemach. Vorsicht. Wenn Leute sagen, oh, mir ist Jesus erschienen in meiner Kammer. Und ich habe diese tolle neue Offenbarung von ihm bekommen. Wirklich. Oder unsere Gruppe, wir haben uns zurückgezogen in dieses Kloster in der Wüste. Und dort ist uns der Herr begegnet und wir haben eine neue Offenbarung bekommen. Und guck mal, hier haben wir ein ganz neues Buch, das die Bibel ergänzt. Falsche Propheten. Zeugen Jehovas sagen uns, Jesus ist im Geheimen wiedergekommen. Ihr sagt, glaubt es nicht. Vers 27, denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Sehr sichtbar. Dann sagt er, wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Vielleicht sind die Adler ein Hinweis auf die Römer. Das war das Symbol von Rom, diese Adler. Das Aas ist vielleicht das tote Jerusalem. Jerusalem war zu der Zeit schon ziemlich wörtlich gefüllt mit Leichen durch den Bürgerkrieg. Vielleicht ist auch dieses tote religiöse System gemeint. Vers 29. Es gibt viele, die glauben, dass hier dieser Themenwechsel ist im Vers 29. Von der Zerstörung Jerusalems zur Wiederkunft Jesu. Und wenn wir das wörtlich lesen, dann sieht es ganz sicher so aus. Gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, so kosmische Erschütterungen. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Also wenn wir es wörtlich nehmen, sieht es ganz so aus. Jesus auf Wolken und Posaunenschall und das Sammeln der Auserwählten. In Lukas 21 sagt uns Lukas, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das Problem, was die anderen dran kritisieren, ist, wenn man diese ersten Worte wörtlich nimmt, nämlich gleich nach der Drangsal dieser Tage. Aber die sagen, hey, das spricht über das zweite Kommen, sagen gleich danach, wo wir vorher gesprochen haben, diese prophetischen Ereignisse, die zusammen gesehen werden, wo es nicht so genau unterschieden werden kann. Dieses gleich danach muss nicht unbedingt heißen, sofort nach dem, was vorher kommt. Aber die alles bei der Zerstörung Jerusalems erfüllt sehen, die betonen das, dass es hier sagt, gleich danach. Die können dann natürlich wiederum das andere wieder nicht wörtlich nehmen. Weil das ist noch nie passiert. Jesus wiederkommt auf den Wolken und Posaunenschall und müssen das dann als Bildsprache interpretieren. Aber auch das ist biblisch fundiert möglich. Ich sage nicht unbedingt, dass es das Beste ist, aber es ist möglich. Manchmal tun wir diesen Leuten Unrecht, wo wir sagen, nur das Wörtliche ist das Wahre und wenn du es nicht wörtlich, dann bist du liberal. Nicht unbedingt. Im Alten Testament werden Himmelsgestirne oft symbolisch für Herrscher und Mächte gebraucht. Könnte ein ganz normales Bild aus dem Alten Testament sein. Es glauben auch einige, die glauben, dass es von der Wiederkunft Christi spricht hier, auch die glauben, dass interpretieren es als politische Vorgänge um sein zweites Kommen, diese Sterne und Sonne verfinstern und so weiter. Interessante Parallelstelle ist Markus 14, 61 und 62. Verhör Jesu, wo der hohe Priester zu ihm spricht und sagt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also die sagen, das ist 70 nach Christus passiert, die nehmen das wörtlich, wo Jesus sagt, ihr werdet es sehen. Nämlich die hohen Priester und die Ältesten, die damals Jesus verhört haben. Und sie nehmen dieses Kommen auf Wolken als Symbol für Gericht. Beispiel im Alten Testament ist Jesaja 19. Da heißt es, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten, um zu richten. Also diese eine Gruppe sagt, es ist symbolisch, auch das ist symbolisch für sein Kommen im Gericht mit diesen römischen Legionen. Wie gesagt, die anderen, die es zukünftig sehen, sagen, nee, das ist zu weit, wir müssen das wörtlicher nehmen und es spricht hier wirklich von Jesu Wiederkunft. Vers 32. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So soll doch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Also die sagen, dass alles in 70 nach Christus erfüllt ist, die betonen das wieder, dass Jesus sagt, dieses Geschlecht oder diese Generation, zu der Jesus hier spricht. Die anderen, die es als zukünftig sehen, sagen, ist damit das Geschlecht oder die Generation gemeint, die diese Zeichen sieht, dieses Gräuel der Verwüstung und diese kosmischen Ereignisse. Eine populäre Interpretation von diesen Versen hier ist, dass der Feigenbaum symbolisch ist für Israel. Und wenn der Blätter hervortreibt, seht ihr, dass der Sommer nahe ist. Und wir haben gesagt, es passiert, als Israel wieder ein Staat geworden ist. 1948. Also diese Generation, die das sieht, biblische Generation sind 40 Jahre, die werden die Wiederkunft Jesu erleben. 1948, 40 Jahre, sind wirklich eingetroffen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, es war offensichtlich die falsche Interpretation. Ich persönlich glaube, dass es nur ein Gleichnis ist, das Jesus verwendet, wo er sagt, er kennt die Zeit, so wie der Baum austreibt, wenn er Blätter treibt, dann sieht er, dass der Sommer nahe ist. Lukas in der Parallelstelle sagt Jesus, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Also er nimmt nicht extra den Feigenbaum heraus. Es war nur ein sehr häufiger Baum, der dort in Israel war. Also wahrscheinlich verwendet Jesus hier nur ein allgemeines Bild. Wenn ihr diese Dinge seht, dann erkennt die Zeit. Vers 36. Und es ist der letzte Vers, wo manche Ausleger eine Trennung sehen zwischen Zerstörung Jerusalems und dann, wo Jesus über die Wiederkunft redet. Bis dahin kommen Jesu im Gericht gegen Jerusalem und dann im Vers 36 heißt es, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand. Und jener Tag, das wäre dann Tag der Wiederkunft Jesu. Und jener Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel des Himmels, sondern mein Vater allein. Die andere Gruppe wird wieder sagen, von jenem Tag, da spricht er noch immer von demselben, wovon er vorher gesprochen hat. Nämlich immer noch 70 nach Christus. Ein Argument, das sie aufführen, ist Lukas 17, wo auch diese Ereignisse erwähnt werden, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Und sagen, von jenem Tag oder jener Zeit, wir wissen nicht genau, wann die Belagerung beginnt. Wir können sehen, dass die Armeen kommen, aber wir wissen nicht genau, wann es beginnt. Wir würden das so auslegen. Vers 37. Wie aber die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Und zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen. Normalerweise haben die immer zu zweit gemahlen. Und eine wird genommen, eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hauser gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Deshalb seid auch ihr bereit. Denn in der Stunde, in der es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Lukas fügt dann noch hinzu und sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Wie war das mit den Menschen zur Zeit Noahs? Die waren gleichgültig. Noah hat seine Arche gebaut, es hat noch nie geregnet zuvor. Noah hat gepredigt über die Flut. Ja, ja, Noah, haben ihr Leben einfach so weitergelebt. Warnungen Noahs ignoriert. so wie Menschen heute, die wissen, dass das Ende dieses Zeitalters kommen wird. Sei es dadurch, dass Jesus wiederkommt, oder sei es das Ende ihres persönlichen Lebens, nämlich dass sie sterben und dann vor Jesus stehen. Wir wissen, es kommt, aber wir wissen nicht genau, wann es kommt. Diese Menschen wissen, dass sie eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Wissen, es kommt, nicht genau, wann es kommt. Wie der Mann, der weiß, dass der Dieb kommt, aber nicht genau weiß, wann er kommt. Das zweite Beispielbild, was Jesus hier verwendet. Aber viele Menschen ignorieren das. Und wir schieben das weg. Wir sind zu beschäftigt, wir sind zu abgelenkt. Und hey, irgendwann dann, wenn ich mal im Sterben liege, dann bringe ich mein Leben mit Gott ins Reine. Später, nicht jetzt, später. Das ist eine Lieblingstaktik von Satan. Ich will nicht unbedingt, dass wir alle Satanisten werden und ganz offen so boah, gegen Gott. Sagt einfach später. Hey, entscheide ich nicht heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Später, genieße erstmal das Leben. Guck mal, es gibt so viel zu tun. Und dann, wenn du weißt, dass es auf dein Ende zugeht, dann, hey, dann kannst du auch immer dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Aber hab's nicht zu eilig. Sei nicht zu radikal. Hast noch Zeit. Aber was, wenn du einen Autounfall hast auf dem Heimweg heute? Wenn du vor Gott stehen wirst, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Nicht später. Jesus sagt, wacht, seid bereit. In der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und wir sehen hier deutlich, wenn Jesus wiederkommt, wird es eine Trennung geben. Von zwei, die auf dem Feld sind, wird einer genommen und einer gelassen. Von zwei, die auf derselben Mühle mahlen, wird eine genommen, eine gelassen. Und auch da sind sie sich wieder uneinig, ob der, der genommen wird, zum Gericht genommen wird oder ob das die Entrückung ist zum Herrn. Letztendlich macht es nicht den riesen Unterschied, wer von den beiden jetzt der ist, der gerichtet ist und wer der, der ist, gerettet ist. Der Punkt ist, es wird eine Trennung geben, wo getrennt wird zwischen die, die in den Himmel und in die Hölle kommen, zwischen die, die Herrlichkeit, Ewigkeit in Herrlichkeit Gottes verbringen und die das Gericht Gottes erfahren werden und getrennt von ihm die Ewigkeit verbringen. Trennung zwischen denen, die bereit sind und denen, die nicht bereit sind. Wir stellen oft die falschen Fragen. Die Frage ist nicht so sehr, wann kommt Jesus wieder? Die Frage ist vielmehr, bist du bereit? Jesus wird wiederkommen, das wissen wir sicher. Aber hey, ob ich das erlebe, dass Jesus wiederkommt oder ob ich einfach sterbe und dann vor ihm stehe, macht für mich persönlich jetzt nicht so den riesen Unterschied. Und ich glaube, die Anwendung ist für uns heute dieselbe hier. Egal, ob wir Matthäus 24 als historische Prophetie sehen, die schon erfüllt ist und nur ein Bild ist für uns heute, oder ob da wirklich Ereignisse, die die Wiederkunft Jesu betreffen, prophezeit sind. Anwendung ist für uns dasselbe. Die Tatsache ist, Jesus wird wiederkommen. Und ich denke, Jesus wird uns heute dasselbe Wort sagen, das er den Jüngern gesagt hat. Nämlich wacht und seid bereit. Denn in der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Was heißt es, bereit sein? Bereit sein heißt vor allem, in Jesus sein. Dass wir Gottes Vorsorge für unsere Schuld, für unsere Sünden angenommen haben. Dass Jesus dafür bezahlt hat. Dass wir ihn eingeladen haben in unser Leben. Was heißt wachen? Seid wachsam. Heißt es, dass wir nach oben schauen müssen und Genickstarre bekommen, ob Jesus wiederkommt? Manche betonen das sehr. Predigen solche Dinge wie, willst du beim Fernsehen erwischt werden, wenn Jesus wiederkommt? Das ist Schwachsinn. Jesus wird dein ganzes Leben beurteilen, nicht nur den einen Moment, was du gerade tust, wenn er wiederkommt. Also wachen, bereit sein, heißt nicht nur das Richtige tun in dem Moment, in dem Jesus kommt, sondern das ganze Leben in dem Bewusstsein leben, dass Jesus wiederkommt. Beziehungsweise, dass wir zu ihm kommen, wenn wir vorher sterben. In dem Bewusstsein, dass es ein Gericht geben wird. in dem Bewusstsein leben, dass es eine Ewigkeit gibt. Dass wir Schätze sammeln im Himmel, wie Jesus uns ermutigt hat. In dem Wissen, dass er uns belohnen wird für alles, was wir für ihn getan haben, mit der richtigen Motivation. Das heißt es zu wachen. Das heißt es bereit zu sein. Und spielen nicht irgendwie diese Spielchen mit Gott. Ich werde mich im letzten Moment bekehren. Weiß nicht, wann er kommt. Oder wann dein Augenblick ist zu gehen, vor ihm zu stehen. Sei jederzeit bereit, in seine Gegenwart einzutreten. Für die, die wir Jesus kennen, sagt Jesus uns, genauso wie den Jüngern, angesichts dessen, was kommen wird, dass es Gericht geben wird, dass er einen Unterschied machen wird, ob du in Jesus bist oder ohne Jesus dastehst. Und sagt Jesus, lebt mit dieser ewigen Perspektive. Und sagt das Evangelium weiter. Nehmt so viele Menschen mit in den Himmel wie möglich. Und seid meine Zeugen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, selbst wenn wir manche Stellen nicht bis ins kleinste Detail verstehen und die hundertprozentige Antwort haben, wir verstehen, was du uns heute sagen willst, Jesus. Seid wachsam, seid bereit. Lebt mit dieser ewigen Perspektive. Und Vater, ich bitte dich, dass wir unser Leben danach ausrichten. Dass wir nicht so leben, als wäre das hier alles in dieser Welt. Dass wir nicht so leben, als würden wir ewig hier weiterleben. Schwachsinn, wir wissen, die Todesrate ist 100%. Herr, lass uns das nicht verdrängen. Lass uns im Bewusstsein wohnen im Leben, mit Realitätssinn. Und diese Realität erfassen, dass unser Leben hier auf der Erde nur ein ganz winzig kleiner Bruchteil ist von dem ewigen Leben, das wir alle hier haben werden. Und Vater, hilf uns, viele Menschen mitzunehmen an den richtigen Ort, nämlich den Himmel in deine Gegenwart, dass auch sie die Ewigkeit dort verbringen und nicht getrennt von dir. Ich danke dir, dass du uns immer wieder herausforderst und immer wieder herausforderst, diese ewige Perspektive zu haben, von dem Hier und Jetzt wegzuschauen, das große Bild zu betrachten. Hilf uns, Herr, in diesem Bewusstsein zu leben. Darum beten wir. In Jesu Namen. Amen.